Noch nie gab es so viele Krisen gleichzeitig. Inflation, steigende Zinsen, hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie Versorgungsengpässe. All das lässt Planungshorizonte immer kleiner werden. Einige Unternehmen müssen sehr flexibel sein und sich ganz neu aufstellen. Unser Thema heute: Keine Angst vor der Sanierung. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Auch heute begrüßen Ihre beiden Gastgeber Sie wieder ganz herzlich. Mein Name ist Benno Lange.
Mein Name ist Andreas Rode.
Schön, dass du da bist, Andreas.
Ganz auf meiner Seite. Herzlich willkommen, lieber Benno.
Andreas, worüber sprechen wir heute?
Nun, wir sprechen heute über ein Thema, was viele Unternehmen zurzeit bewegt, weil wir in den Unternehmen sehen, dass die Planungshorizonte sich deutlich verkürzen. Die Unternehmer müssen flexibler sein, immer schneller handeln und das Thema ist deswegen Sanierung.
Ja, wir sprechen über Sanierung. Das heißt, wir sprechen ganz konkret darüber, wie man Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, wieder auf die richtige Spur führt, wie man Fortführungschancen erkennt und nutzt und wie der Prozess dahin eigentlich läuft. Wir sprechen nicht über den Fall, in dem Sanierung schiefgegangen ist oder Sanierung gar nicht erst versucht wurde, sprich über den Fall der Insolvenz. Das soll heute nicht unser Thema sein, sondern wir wollen sprechen über Möglichkeiten, die es gibt, aus der Unternehmenskrise eine Chance zu machen und eine positive Zukunft für das Unternehmen. Und wie immer machen wir das nicht alleine, Andreas.
Nein, wir haben wieder einen Experten bei uns, Gott sei Dank, denn wenn wir beide zu dem Thema sprechen sollten, weiß ich nicht, worüber wir uns so lange unterhalten sollen. Nein, wir haben einen wirklich kompetenten Experten heute bei uns, nämlich Kai Peppmeier. Kai Peppmeier ist Managing Partner von TMC Turnaround Management Consult. Hallo, lieber Kai.
Ja, Andreas Benno, das freut mich sehr, hier zu sein. Und das ist natürlich Phishing for Compliments, was ihr hier macht. Ich weiß sehr wohl, dass ihr große Expertise in dem Bereich habt. Vielleicht drei Worte zu TMC. Wir sind eine Restrukturierungsboutique. Das heißt, wir kümmern uns um Interimsmanagement, Sanierung, Finanzierung, Controlling-Instrumente und auch die Kapitalsuche von Unternehmen in besonderen Situationen. Machen das jetzt seit 25 Jahren, haben dieses Jahr das Jubiläum, kommen vom Nukleus her aus Dortmund. Ja, das ist eine alte Industrieregion, vor allem was drumherum dann noch an mittelständischen Regionen sich ergibt und haben noch einen Standort in Berlin, beziehungsweise auch über die Kollegen von DHPG natürlich einen Standort im Rheinland in Bonn.
Ja, dann zunächst mal auch herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, lieber Kai. Und ich glaube, wir können sagen, dass uns die TMC und die DHPG inzwischen eine ganze Reihe von erfolgreichen Sanierungs- und Restrukturierungsfällen verbindet, die wir gemeinsam begleitet haben. Nochmal auch von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, schön da zu sein. Vielen Dank dafür.
Seit vielen Jahren begleite ich Unternehmen in Krise und Insolvenz. Immer wieder stelle ich fest, viele Unternehmen könnten gerettet werden, wenn die Inhaber frühzeitig reagieren würden. Der Gesetzgeber bietet heute eine Vielzahl an Maßnahmen, die helfen. Die Wirtschaft ist nun mal ein Auf und Ab. Sich neu aufzustellen, darf auch in Deutschland kein Makel mehr sein.
Ja, Andreas, nachdem wir jetzt schon einiges über Krise gehört haben, wollen wir gleich loslegen und Kai ein bisschen grillen?
Ja, gerne. Ich meine, wir beraten auch mittelständische Unternehmen und deswegen ist meine erste Frage, wie sieht es denn aus deiner Sicht, Kai, aktuell in der deutschen Unternehmenslandschaft aus?
Also um ehrlich zu sein, traue ich mich ja schon kaum mehr zu sagen, weil ich habe das, glaube ich, schon vor 2 Jahren gesagt, dass jetzt irgendetwas passieren wird, konjunkturell, aber vielleicht auch mit dem Mittelstand. Gott sei Dank habe ich mich getäuscht und wir haben eigentlich Jahre gesehen, 21, 22, trotz diverser Krisen und Sonderfaktoren, die doch sehr stabil durchgelaufen sind. Es gibt ganz, ganz geringe Insolvenzzahlen. Das ist die gute Nachricht. Wir glauben allerdings fest, dass sich jetzt einige Dinge nachhaltig ändern werden. Warum ist das so? Es gibt überlappende Faktoren, die sich jetzt gegenseitig verstärken, die zeitversetzt, aber halt vielfach auch parallel kommen. Weil natürlich die gesunde Wirtschaft und dieses gesunde Empfinden einer gesunden Wirtschaft damit zu tun haben, dass der Markt mit Liquidität versorgt worden ist. Von vielerlei Seiten. Das sind nicht nur die KfW-Hilfsmittel, es sind nicht nur die Corona-Hilfsmittel. Es sind Stundungsmaßnahmen gewesen von Sozialversicherung, Finanzämtern. Es ist das Kurzarbeitergeld gewesen. Also aus allen Ecken wurde unterstützt, sicherlich volkswirtschaftlich aus guten Gründen. Aber Fakt ist auch, dass diese Unterstützung jetzt nicht nur abebbt, sondern aufhört, dass die Rückzahlungen fällig sind, dass auch Fördergelder von der BAG oder auch von den Regierungspräsidien überprüft und teilweise zurückgefordert werden, dass die ersten Tilgungen fällig werden bei der KfW. Und das kommt jetzt zusammen mit dem Ukraine-Konflikt, der, wie wir das alle ja tagtäglich auch im privaten Umfeld spüren, massive Auswirkungen hat auf das Preisgefüge. Bei den Industrieunternehmen vor allem wichtig die Materialpreise. Wir reden alle immer von Energie, aber es ist auch ein Faktum, dass die Rohstoffpreise, nicht nur Metalle, sondern alle Sonderlegierungen deutlich im Wert nach oben gegangen sind. Vielleicht nicht mehr den Peak sehen. Den Peak haben wir irgendwie Mitte bis drittes Quartal 22 gesehen, aber wir sind immer noch historisch auf einem sehr hohen Preisniveau. Das sorgt jetzt beim Mittelstand einfach dafür, dass die Vorfinanzierungsbedarfe extrem hoch sind. Und ich persönlich glaube und hoffe das auch, dass wir keine wirkliche oder tiefe Rezession sehen. Dann die Wirtschaftsforschungsinstitute deuten das ja auch an. Aber erfahrungsgemäß, und ich mache das jetzt schon auch mehr als 25 Jahre, wird es dann spannend, wenn die Konjunktur wieder nach oben geht. Eine Konjunktur, die sich beruhigt, die sich wieder verbessert, bedeutet halt höheren Vorfinanzierungsbedarf für insbesondere die produzierenden Unternehmen. Und das wird das Finanzierungsproblem bei diesen hohen Preiseinständen nochmals verschärfen. Und das war auch im Übrigen 2008, 2009 so. Die wirklich schwierige Situation kam dann 2010, 2011.
Das klingt jetzt nicht wirklich komfortabel. Eher so, als ob die Situation im Moment viele Zutaten für den perfekten Sturm hätte. Inflation auf der einen Seite, wieder steigende Zinsen in Kombination mit Rückzahlungsverpflichtungen, auf der anderen Seite immer noch instabile Lieferketten und auf der Kundenseite eben auch eine, wie wir jedenfalls feststellen, merkliche Kaufzurückhaltung in vielen Branchen. Ist das auch so deine Wahrnehmung, dass das im Moment die Mischung ist, aus der die nächste Krise oder die nächsten kleineren Krisen sich entwickeln können?
Also ich glaube und hoffe, dass es nicht den perfekten Sturm gibt, also im Sinne eines erdrutschartigen Abgleitens der Konjunktur, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass wir schon auch in eine Situation geraten, wo es einfach mehr Krisenfälle, vielleicht auch Insolvenzen geben wird, wo auch Arbeitsplätze wieder bedroht sind, aber das eher so sukzessive und langsam sich aufbauend, vielleicht auch noch verstärkt dann durch die Bilanzsaison 22 und durch die anziehende Konjunktur, die ich schon erwarte für das zweite Halbjahr 23, aber es wird keinen großen Schlag geben, sondern eher eine Erosion. Und ich glaube, dass es sektoral massive Unterschiede gibt. Es gibt Bereiche, die ganz, ganz stabil durchlaufen werden. Es gibt auch in schwierigen Bereichen Unternehmen, die über ein ausreichend hohes Eigenkapital verfügen, vielleicht auch sehr, sehr konservative Finanzierungsstrukturen. Die werden das auch sicherlich gut verpacken können. Aber alle Unternehmen, die halt vielleicht eine aggressive Finanzierungsstruktur haben, die vielleicht zum falschen Moment das Richtige getan haben. Ich habe so den einen oder anderen Mandanten mit einer Sprunginvestition entweder unmittelbar vor dem Krisenausbruch oder auch währenddessen. Die haben natürlich ein Problem, weil sie vielleicht hoch verschuldet sind, weil sie jetzt diesen Kapitaldienst zu leisten haben und kommen jetzt in eine zusätzliche Vorfinanzierungsphase. Aber ich glaube schon, dass man besondere Branchen, wenn ich das noch so anführen darf, fokussieren muss. Automotive ist in aller Munde, dass die Lieferkette auch noch nicht beruhigt. Es ist nicht ganz einfach, sich wirtschaftlich da zu stabilisieren. Es gibt sicherlich, was auch in aller Munde ist, den Einzelhandel, wo sich ja schon vorher eigentlich vor den Krisen eine deutliche Veränderung durch Internethandel und so weiter gezeigt hat. Es gibt die ganzen Bereiche der energieintensiven Fertigung, die große Schwierigkeiten haben, insbesondere wenn sie auslaufende Liefer- und Leistungsverträge haben von den Gas- oder Stromlieferanten, weil sich dann auf einmal die Kostenbasis so schlagartig ändert.
Ja, also ich habe verstanden, wir sehen nicht alle Signale auf Rot, aber du hast es ja auch schon angesprochen, wir sehen in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr volatiles Umfeld, das sich in den letzten 12 Monaten einfach massiv verändert hat und genauso schnell wieder verändern kann. Umso wichtiger ist es, denke ich, sowohl auf die externen Faktoren, aber als auch auf interne Veränderungen möglichst schnell zu reagieren und eine Krise nicht erst zu erkennen, wenn man mittendrin ist, sondern möglichst frühzeitig. Wie sind da deine Erfahrungen, was das Thema Krisenerkennung angeht? Ab wann sprecht ihr überhaupt von Krise und ab wann sollte der Unternehmer bestimmte Warnsignale ernst nehmen?
Es gibt dann natürlich dieses Lehrbuchwissen, das auch alle vor Kopf haben, also diese typische Krisentreppe, die dann anfängt mit der strategischen Krise und irgendwann mündet in die Liquiditätskrise, die dann natürlich auch häufig ja, massive Nachwirkungen hat in Form von Insolvenzantragspflichten. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Schön wäre natürlich, man würde die strategischen Krisen erkennen, aber das Schwierige ist, dass man die gar nicht so einfach erkennt. Nicht? Das sind die Systeme der schwachen Signale. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd. Im Einzelnen hat man vielleicht eine Chance, die richtige Intuition auch als Unternehmer zu haben, aber im Nachhinein ist das auch immer einfach beurteilt. Spätestens allerdings, wenn die Ergebnisse nachhaltig schlechter werden, jedenfalls verglichen mit dem Vorjahr, wenn man nur noch um die Nulllinie oszilliert, spätestens dann sollte man ganz genau hingucken, weil ehrlicherweise ist es so, dass die Unternehmen dann schon operative Verluste zeitigen und eigentlich diese Verluste mit zulässigen, aber trotzdem Sondermaßnahmen aufarbeiten bzw. kaschieren. Und dann wäre es vielleicht für den Unternehmer besser, der Wahrheit ins Gesicht zu gucken und zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt noch bilanziell gerade, aber eigentlich muss ich was an meinem Geschäftsmodell tun, an meinen Standorten, an meinen Produktionsmitteln, an meinen Kunden, an meinen Kostenstrukturen.
Ich glaube, das Thema und die Herausforderung ist ja, dass wir in einer Welt leben, die wirklich einfach komplex geworden ist, und zwar schnelllebig und komplex. Du hast völlig recht, im Nachhinein ist es einfach zu sagen, was man strategisch vielleicht falsch gemacht hat, aber weder Pandemien noch Kriege in Europa konnte man so vorhersagen. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, was man hätte besser machen können, wenn man das geahnt hätte, aber so richtig geahnt hat das eben keiner. Und man ist jetzt in der Situation, oder viele Unternehmen sind jetzt in einer Situation, reagieren zu müssen, und zwar schnell reagieren zu müssen. Und dann eben ist das Thema, ist das jetzt eine strategische Krise oder nicht, ist ja dann häufig akut eben auch ein Liquiditätsthema. Wenn wir über Liquidität reden, kommen ja irgendwie Banken ins Spiel. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Banken in der Krisensituation, Stichwort Kreditvergabe etc.?
Gut, da haben wir, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang mehrere Herausforderungen. Ich glaube, ich spreche den Banken aus deren Seele, wenn ich sage, dass die Regulatorik dort immer stärker Platz greift und dass viele Aufgaben nicht mehr wirtschaftlich determiniert, sondern ein bisschen fremdbestimmt sind durch eben diese Regulatorik. Das betrifft insbesondere auch Sanierungsfälle. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben 10 Jahre jetzt Dauer, Sonderkonjunktur, sehr ungewöhnlich lange Phase. Normaler Schweinezyklus wäre vielleicht 5, 6, 7 Konjunktur, gute Jahre und dann ein Abschwung. Das heißt, wir sind gar nicht mehr gewohnt, mit Krisen umzugehen, und wir haben Kreditinstitute gesehen, die natürlich durch die Regulatorik einen erheblichen Kostendruck haben, Personal abbauen und insbesondere in diesem Bereich Restrukturierung Personal abgebaut haben. Also da gibt es auch einen Aderlass an Brain, an Know-how zu diesen Themen. Und das ist ein bisschen meine Befürchtung, dass wenn wir jetzt mit größeren Anzahlen von Konflikten konfrontiert werden, dass wir gar keine ausreichenden kompetenten Ansprechpartner mehr finden. Es hört sich vielleicht komisch an, und die eine oder andere Bank wird sagen, was spinnt denn da rum, der Pepmeier? Aber ganz ehrlich, das ist das, was auch die Kreditinstitute mir, wenn sie denn mit mir offen und ehrlich reden, auch widerspiegeln. Viele gucken jetzt und schauen, ob sie Leute finden, das ist das eine. Und das zweite ist, dass die einzelnen Banken natürlich durch die Zinslandschaft, das ist so ein bisschen der, auch ein Brandbeschleuniger, wenn sie ein ausgeprägtes Depot A, also Eigenanlagen haben, hohen Wertberichtigungsbedarf in ihrer Bilanz generieren, was ja bei der Bank einfach heißt, ich habe weniger Eigenkapital, und weniger Eigenkapital heißt, ganz einfach ausgedrückt, ich kann weniger Kredite vergeben. Dass jedes Institut wird sich insofern, wenn es jetzt zu mehreren Krisen kommt, genau überlegen, wen es finanzieren kann und auch möchte. Und da sind Stammkunden, stabile Unternehmen wahrscheinlich ausgesuchter als andere.
Ja, Stichwort Banken, sind das die Fälle, die häufig dazu führen oder von den Banken angeschoben werden, dass ihr, dass du und deine Kollegen ins Spiel kommt? Oder was sind das für Konstellationen, in denen der Sanierungs- und Restrukturierungsberater tatsächlich auf den Plan tritt und einen konkreten Auftrag bekommt?
Das ist durchaus unterschiedlich, also hybrid. Früher war es mal so, dass sehr häufig Restrukturierungsberater von Kreditinstituten empfohlen worden sind. Das hat häufig auch dazu geführt, dass wir so empfunden worden sind als wertschöpfende Einheit der Kreditinstitute. Wir haben das nie so gesehen. Wir sind Restrukturierer und versuchen, Unternehmen zu retten, Arbeitsplätze zu retten, Menschen und Existenzen zu retten. Aber dieses Bild oder auch dieses Vorschlagswesen in Anführungszeichen hat sich durchaus verändert. Bei mir ist es mittlerweile so, dass die meisten Empfehlungen über Multiplikatoren kommen. Also über die Wirtschaftsprüfer der Unternehmer, über die Steuerberater, über die Rechtsanwälte, vielleicht auch über Netzwerk, auch über andere Unternehmer. Und das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Da gibt es gute Erfahrungen, die man gesammelt hat, und die gibt man weiter. Das ist für uns wesentlich angenehmer, weil wir natürlich einen ganz anderen Antritt haben.
Du hast vorhin erwähnt, dass der Unternehmer, die Unternehmerin eben den kompetenten Ansprechpartner auch braucht in der Situation. Und ich habe verstanden, als solches versteht ihr euch auch gerade in dieser Phase. Wenn ihr in das Unternehmen reingeht dann, wie geht das los? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen?
Also es gibt keine Blaupause, so nach dem Motto, das ist der 100-Tage- oder 100-Punkte-Plan, den ich dann sklavisch abarbeite und Haken dran mache. Sondern man muss erstmal verstehen, dass man viele Sachen, die auch Phasen unterschiedlich sind, parallel machen muss. Also idealtypisch könnte ich jetzt sagen, ja, wir gehen rein, die Überlebensphase, gucken, wie es mit der Liquidität aussieht, wie lange die Liquidität noch ausreichend ist und wie ich vielleicht die Liquidität sichern kann mit geeigneten, schnell greifenden Maßnahmen, um dann in einer zweiten Phase zu sehen, was habe ich für wesentliche Sanierungsansätze, Sanierungshebel, um dann in der dritten Phase diese Sanierungshebel umzusetzen. Aber tatsächlich ist es so, du musst reingehen, dir sehr schnell einen Überblick verschaffen mit den wesentlichen Beteiligten, Lieferanten, Kunden, Banken, Mitarbeitern, Gewerkschaft, Betriebsrat, möglichst schnell reden, parallel die Liquiditätsplanung aufbauen, weil ohne Liquidität gibt es andere Regularien. Und sehr schnell mit den Beteiligten herausarbeiten, was können wir tun, um das Geschäftsmodell schnell zu drehen. Weil du hast einfach nicht viel Zeit. Meistens ist es so, ich würde mir immer wünschen, ich komme in der Ertragskrise, aber meistens kommen wir in der Liquiditätskrise, dass wir vielleicht noch 3, 6 Monate haben zu reagieren und da müssen die ersten Maßnahmen greifen. Und das sind immer Maßnahmen, die mit einschneidenden Entscheidungen zu tun haben. Also man saniert nicht homöopathisch, sondern mit klarer Kante. Das hat immer was mit Standorten zu tun, mit Produkten, mit Kundenbeziehungen, mit wesentlichen Kosteneinsparungen. Über den Markt saniert man langfristig, aber kurzfristig wird das nicht funktionieren. Also kann man erstmal nur über Segmente gehen und über einzelne Bereichsergebnisse, wo man sagt, die erfolgreichen Bereiche führe ich weiter und die nicht erfolgreichen muss ich, so hart das ist, auch einfach zumachen und das möglichst schnell. Wobei, was vielleicht wichtig ist, ich gebe den Ball sozusagen an euch mal zurück, was wir auch häufig als Erfahrung mitnehmen, die sich dann aber auflösen lässt, dass vielleicht der ein oder andere Kollege Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt uns auch mit Argusaugen betrachtet und eigentlich, nicht nur eigentlich, streichen wir das Wort, ist es ganz wichtig, dass man zusammenarbeitet, also gerade mit dem Wirtschaftsprüfer und dem Anwalt des Unternehmens, weil das ist auch der Geleitschutz, handelsrechtlich, haftungsrechtlich, rechtsanwaltlich, wo es sehr, sehr wichtig ist, die Kollegen mit ins Boot zu nehmen, um auch den Unternehmer, den Geschäftsführer, das Organ zu schützen.
Ja, vielen Dank schon mal dafür, Kai. Ich glaube, es ist klar geworden, das Lehrbuch unterm Arm hilft vielleicht zumindest in der Liquiditätskrise nicht. Auf der anderen Seite hast du es ja selber erwähnt, Liquidität und Liquiditätsplanung muss ganz vorne stehen. Das heißt, der Blindflug, wenn es denn vorher einen gab, muss spätestens dann zu Ende sein, wenn die geordnete Sanierung tatsächlich funktionieren kann und soll. Das heißt, Liquiditätsplanung muss immer am Anfang stehen, so habe ich dich jedenfalls verstanden. Und wenn das Unternehmen, der Unternehmer selber noch keine solche Liquiditätsplanung hat, in der Feinstreifigkeit, wie sie erforderlich ist, dann ist das auch häufig euer erster Schritt, den ihr geht. Ist das so?
Das ist ganz zwingend so und Liquiditätsplanung heißt am Ende natürlich integrierte Planung, weil es fängt mit der G&V an, es geht über die Bilanz und daraus leite ich die Liquidität ab. Ohne die beiden Elemente davor ist die Planung nicht verprobbar und in sich nicht konsistent. Jetzt sagen viele, naja, erzählen Sie doch mal, wie soll denn meine Liquidität am 15.12.2023 aussehen? Ja, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht, aber ich will ein praktisches Beispiel benennen, um klarzumachen, warum das Sinn macht. Wir haben Unternehmen, Automobilbranche, da mussten wir einen Standort schließen, weil halt die Absatzentwicklung so ist, wie sie ist. Wir haben den Banken vorzeitig im Rahmen einer integrierten Planung angezeigt, dass wir bestimmte Grundregeln, Covenants, die hier vereinbart sind, möglicherweise reißen, haben das aber mit 6 bis 9 Monaten Vorlauf gemacht. Wir haben gesagt, wenn das so und so kommt, kann es sein, dass wir an dieser Stelle in etwa in Probleme bekommen. Das hat zur Folge, natürlich, dass man nicht beglückwünscht wird, aber das hat zur Folge, dass man agieren kann. Man kann diskutieren mit den Banken und zwar vorzeitig, wie gehe ich dann damit um. Und am Ende des Tages war es im konkreten Fall so, dass wir die Covenants nicht gerissen hatten. Bei Weitem nicht. Aber keiner war uns böse, sondern alle haben gesagt, gut, dass ihr das genau so gemacht habt. Dann konnten wir intern schon alles vorbereiten für den Fall. Und dadurch, dass es jetzt nicht so gekommen ist, ist das Vertrauen in das Unternehmen und in die Planung, in die Unternehmensleitung noch viel größer geworden. Weil ihr habt rechtzeitig Bescheid gesagt, nicht 2 Minuten vorher. Das hat auch viel mit Vertrauensbildung zu tun.
Also Kommunikation und im Zweifelsfall Bad News out first, also mit den schlechten Nachrichten jedenfalls nicht hinterm Berg halten, sondern alle Beteiligten proaktiv und frühzeitig informieren. Das ist ja vielleicht auch leichter, wenn jemand Neues, Externes ins Unternehmen kommt, als für denjenigen, der sozusagen die ganzen Krisenszenarien und die Szenarien, die dahin geführt haben, schon miterlebt hat.
Definitiv, weil jeder Unternehmer, so wie ich sie kenne, Unternehmerin, die sind ja hoch emotional gebunden. Das ist ja gerade die Stärke von unseren Mandanten, dass sie so verbunden sind mit ihrer Region, mit ihren Mitarbeitern. Und für die fällt es natürlich unendlich schwer, diesen Weg zu gehen. Ich will jetzt nicht von Gang nach Canossa reden, das wäre übertrieben. Aber es ist schon ein Eingeständnis. Und ich glaube, da muss sich kulturell auch ein bisschen was tun. Wir brauchen auch die Kultur des nicht Scheiterns, aber des Zulassens, dass man sagt, das hat jetzt nicht geklappt. Also da sind uns tatsächlich die Amerikaner so ein bisschen voraus, so aus eigener Draufschau. Weil scheitern tut man erst, wenn man das nicht realisiert. Weil wenn man das realisiert, kann man was ändern. Und das funktioniert auch relativ häufig. Also wir kriegen das Schlimmste eigentlich meistens abgefedert.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ihr den Unternehmer, die Unternehmerin, den Geschäftsführer ja auch braucht in dem ganzen Prozess. Das heißt, dass der sich jetzt komplett zurückzieht aus der Scham heraus mit seiner unternehmerischen Idee, nicht erfolgreich gewesen zu sein, hilft ja eigentlich niemandem.
Ganz genau, im Gegenteil. Also eigentlich muss er einmal diesen Weg machen und es ist dann wie häufig, wenn er oder sie den Schritt gemacht haben, dann tut es auch gar nicht mehr so weh. Die Phase vorher ist eigentlich die schlimme. Dann zu sagen, hier stehe ich. So ist es und ich kann es anders, aber ich habe es erkannt und ergreife jetzt Maßnahmen, dann sieht man sehr häufig, dass auch ein Knopf aufgeht, wie man so schön sagt.
Wir haben jetzt mehrmals über die Maßnahmen gesprochen. Was ist es denn in der Praxis dann? Welche sind denn die Hebel, die man da in Bewegung setzen kann, um die Sanierung auf den Weg zu bringen?
Also das Erste ist ja schon angeklungen, ist Liquidität sichern. Wir müssen erstmal wissen, ob es hinkommt und wenn das nicht klappt, welche Möglichkeiten man noch hat. Über Stundungen, vielleicht auch über Gesellschafterbeiträge, auch über Kundenmaßnahmen. Viele denken immer an Lieferanten, das höre ich jedenfalls häufig und ganz offen. In der Krise ist es meines Erachtens vergebene Liebesmühe, mit den Lieferanten zu verhandeln über andere Preise oder andere Zahlungsziele. Da müssen wir froh sein, wenn wir die erhalten und wenn es stabil bleibt, weil da hängen ja auch noch Warenkreditversicherer häufig dahinter, die sehr sensible Frühwarnsysteme haben. Da muss man eher Vertrauen schaffen, damit alles so bleibt, wie es ist. Ich muss an die Kunden rangehen, gerade in industriell verketteten Prozessen und denen sagen, naja, wenn wir nicht gemeinsam hier konzertiert agieren, dann bricht vielleicht auch euer Prozess auseinander, ihr müsst hier unterstützen. Ich muss natürlich mit Kreditinstituten sprechen. Und dann zu den großen Hebeln, um Vertrauen zu schaffen. Ja, ich werde mir Gedanken machen müssen über Standorte, ob man die aufrechterhalten kann, über Kundenverbindungen, vielleicht ja, beim Logistikbetrieb, über bestimmte logistische Verbindungen und die Fahrzeuge, die damit im Zusammenhang stehen. Also ich muss wirklich das Unternehmen wie ein Schachbrett auseinanderziehen. Je größer, desto komplizierter, desto mehr Felder auf dem Schachbrett. Je kleiner, desto einfacher. Dann hat man vielleicht nur 2, 3 Bereiche, um dann zu gucken, was macht Sinn, es weiterzuführen. Und damit sich das nicht so theoretisch anhört, ich habe ganz, ganz lange einen Logistiker, das war aber ein kleiner Mittelständler mit 30 Mitarbeitern, den habe ich 20 Jahre begleitet. Nicht, weil er 20 Jahre ein Restrukturierungsfall war, sondern der war mal einer. Und dann haben wir neu gestartet und die Unternehmer haben nichts anderes gemacht, als alle 1 bis 2 Jahre zu schauen, was sie mit den dann defizitär gewordenen Großkundenverbindungen machen. Weil das ist ja immer so, die Preise erodieren und einzelne Geschäftsverbindungen waren mal gut profitabel, werden dann weniger profitabel bis defizitär. Und die haben es ganz konsequent 20 Jahre lang gemacht, mit den Großkunden neu zu verhandeln oder sich zu verabschieden. Weil sie gesagt haben, im Zweifel ist es besser, den Kunden aufzugeben, neue Aufträge zu suchen, vielleicht kleinteiliger und für die Übergangsphase die Kosten temporär runterzusetzen. Die haben nach ihrer Krise 20 Jahre lang kein einziges Jahr rote Zahlen geschrieben. Mit einer sehr einfachen Maßnahme. Also wir reden davon, dass wir dann 3, 4 Kunden pro Jahr vielleicht nachkalkuliert haben. Aber das halt konsequent gemacht.
Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, wie wichtig es ist, den bisherigen Unternehmer, die Geschäftsführung mit in den Prozess einzubeziehen, an Bord zu halten und das Wissen und die Erfahrung zu nutzen. Das gilt ja wahrscheinlich auch für die weiteren Ebenen. Wir sprechen über Fachkräftemangel, wir sprechen über faktisch Vollbeschäftigung. Und selbst Unternehmen, die erfolgreich sind, die wachsen, haben ja große Schwierigkeiten, ausreichend Mitarbeiter und Personal zu finden. Umso schwieriger stelle ich mir das vor für Unternehmen, die in der Krise sind, wo die Mitarbeiter nicht mehr wissen, ist mein Arbeitsplatz morgen noch da? Und auf der anderen Seite warten ganz viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt für genau diese Mitarbeiter, die vielleicht vom Unternehmen benötigt werden. Was gibt es da für Strategien, solche Mitarbeiter, Schlüsselmitarbeiter, Mitarbeiterinnen an Bord zu halten und vielleicht besonders zu motivieren, in einer solchen Restrukturierungssituation aktiv mitzuwirken?
Das ist natürlich ein Problem, was man auf jeden Fall nicht so ohne weiteres vom Tisch bekommt. Und ich persönlich glaube, dass die einzige Möglichkeit ist, nehmen wir mal ein Praxis- oder ein Beispielfall, ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern, da rede ich vielleicht von 5 Führungskräften, die in unterschiedlichen Bereichen zuständig sind, kaufmännischer Leiter, Produktionsleiter, Einkaufsleiter, sowas. Und die muss ich von vornherein mitnehmen. Weil wenn die das Gefühl haben, dass das zum Scheitern verurteilt ist, dann sind es natürlich die Leute, die als schnellst oder als eheste einen neuen Job bekommen und auch sich dann natürlich umgucken werden, wie das jeder tut. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sehr schnell so funktioniert. Also muss ich sie mitnehmen und von dem Konzept überzeugen. Und nur das gibt eigentlich die Gewähr, dass sie dabei bleiben, plus der Unternehmer. Jetzt sind wir wieder, das ist vielleicht der Zirkelschluss. Die arbeiten ja alle beim Mittelständler, weil sie da auch arbeiten wollen, weil sie mittelständischen Strukturen haben wollen und keine Konzernstrukturen. Also wird neben dieser Einbindung, wird der Unternehmer halt auch sein Unternehmergehen da einbringen müssen, um sie persönlich, verbindlich an das Unternehmen nochmal zu ketten. Ob das gelingt? Ja, es wird nicht immer gelingen. Aber ich glaube, die Chancen sind ganz gut, wenn man auch parallel halt etwas ändert. Weil das merken wir häufig, dass die zweite Ebene sagt, naja, was Sie jetzt machen, und ganz ehrlich, sammeln wir auch aus der zweiten Ebene Maßnahmen auf. Wir sammeln auch deren Erfahrungswissen auf. Die sind deswegen häufig verzweifelt oder auch haben Abwanderungsgedanken, weil sie sagen, ja, das haben wir schon 5 oder 10 Jahre gesagt, aber es ist nichts passiert, es war absehbar. Und dann zu sagen, wir machen das jetzt aber, erzeugt wieder eine neue Verbundenheit.
Das klingt jedenfalls für mich so, als würde euer Job nicht primär aus Liquiditätsplanung erstellen, nachhalten, Planungsrechnung erstellen bestehen, sondern auch ganz viel Kommunikation, ganz viel Reden mit den verschiedenen Stakeholdern, wie man neudeutsch sagt, bedeuten. Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Finanzierern. Ist das auch die Erfahrung, dass das inzwischen der größte Teil eigentlich der Sanierungsarbeit ist?
Ja, wir haben da natürlich auch eine Arbeitsteiligkeit, aber genau so ist es. Wenn man das so teammäßig betrachtet, viele jüngere Kollegen machen die Zahlenvorbereitung, das ist auch zeitaufwendig, kommt immer darauf an, welche Struktur man vorfindet. Das wirklich Wichtige ist aber Hebel finden, kommunizieren, Menschen mitnehmen, überzeugen. Überreden funktioniert da nie, überzeugen funktioniert. Und das funktioniert sogar so weit, dass selbst Betriebsräte so weit dahinter stehen und das unterstützen, dass sie nicht nur mit uns verhandeln, sondern auch die Trennungsgespräche führen. Weil wir sind ein bisschen schräg, was das angeht vielleicht, weil wir selbst auch in die Organschaften gehen. Für mich ist es immer wichtig, wenn man sich von Mitarbeitern beispielsweise trennt, dass ich die Gespräche selbst führe. Ich finde, die Menschen haben das verdient, das ist eine Frage des Respekts. Und die Betriebsräte, das ist auch eine Frage des Respekts und auch der Einstellung, machen das dann mit. Das ist ja nicht selbstverständlich, dazu kann man keinen zwingen. Dann weiß man aber, wenn das passiert, dann hat sich was bewegt im Unternehmen. Weil die machen das ja, um ihren Laden zu erhalten. Auch wenn das für einen Betriebsrat der schlimmste anzunehmende Unfall ist. Und das beschreibt es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Es klappt nicht immer und es klappt relativ häufig.
Kommunikation klingt ja auch erstmal immer positiv, aber das ist eben Kommunikation über doch einschneidende Maßnahmen. Du hast es vorhin gesagt, Standorte, Unternehmensbereiche, Produkte, Dienstleistungen. Also da geht es ja an die Substanz des Unternehmens und auch an die Substanz der Geschäftsidee und an die Substanz der Unternehmensgeschichte auch ein Stück weit, weil da eben Karten neu gemischt werden einfach. Und das ist schmerzhaft möglicherweise eben auch.
Das ist so, aber ja, das Unwort würde ich jetzt nicht nehmen, ne, das mit A und los aufhört. Alternativlos ist nichts, aber es ist dann vielleicht zumindest zwingend, um Überleben zu sichern. Und wir haben schon über Beispiele gesprochen. Wenn Betriebsräte, wenn Stakeholder, Lieferanten und Kunden einmal überzeugt sind, dass das ein Weg ist, der dann wieder mittelfristig trägt, dann sind sie auch bereit, was zu tun. Also in unterschiedlichster Art und Weise. Aber die müssen halt überzeugt werden. Deswegen, ja, hat viel mit Reden zu tun.
Jetzt haben wir relativ theoretisch gesprochen. Das Ganze wird natürlich nochmal deutlich anschaulicher, wenn du vielleicht mal ein paar Fälle aus deiner Praxis, aus eurer Praxis schildern könntest, in denen es tatsächlich gelungen ist, diese Umkehr, diesen Turnaround auf die Beine zu stellen und aus einem Unternehmen in der Krise ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Gibt es da Fälle, die dir ganz spontan einfallen?
Wie gesagt, ich mache das ja schon ein paar Jahre und dann kommt man rum, man wird ein bisschen rumgereicht. Es gibt ein paar abgedrehte Beispiele. Den Logistiker habe ich schon mal genannt, auch weil es so lange ging und weil es dann auch über die Zeit Freunde geworden sind und bis zur Unternehmensübergabe, also es gibt jetzt einen neuen Unternehmer, die sind in den Ruhestand, war das halt ein prägendes Erlebnis. Ein weiteres Beispiel ist eine Gießerei hier auch im Rheinland, wo wir einen Standort hatten, der nicht ausgelastet werden konnte, neben einem zweiten Standort. Und wir haben nach langen Ringen und intensiven Diskussionen auch mit dem Betriebsrat, aber auch mit der Führungsmannschaft gesagt, wir schließen jetzt den einen Standort. Das hört sich ja banal an. So ganz banal ist es natürlich nicht bei so einem Umformprozess wie im Gießprozess. Und das dauert auch, das macht man nicht von heute auf morgen. Und es hat mit Personalabbau zu tun, auch hier, was schmerzhaft ist, ein Drittel des Personals. Aber das war so ein Beispiel, wo der Betriebsrat dann, als er überzeugt war, das auch mitgetragen hat mit allem, was dazu gehört. Und das Unternehmen hat jetzt trotz Krise in den letzten Jahren gut gewirtschaftet, also sehr positive Ergebnisse gezeitigt, obwohl das Unternehmen schon vor Ausbruch 2020 Corona diese zwei Standortproblematik hatte. Ein weiteres Beispiel ist ein Hersteller von Schließsystemen, wo wir ein riesiges Produktportfolio hatten von, ich meine, 48.000 Einzelprodukten, was auch kaum produktionstechnisch beherrschbar war und viele Sonderlocken. Und wir haben schlichtweg das Produktportfolio um ein Drittel reduziert. Teilweise direkt, weil wir gesagt haben, wir liefern nicht mehr. Teilweise indirekt, wie der Marketingfachmann sagt, durch Produktdiskriminierung, indem wir gesagt haben, es kostet jetzt das Dreifache, bis sich das dann von selbst erledigt hat. Ne? Um sich dann auf die wirklich profitablen, auch in Baugruppen und in Baulogiken aufeinander aufbauenden Produktgruppen zu beschränken, was immer noch viel war. Aber Schließsysteme sind halt komplex, man hat viele Varianten, aber wir haben da auch viele verrückte Sachen gemacht. Bisschen zu einer Fluglinie, die ich mal begleitet habe, wo wir in der letzten Krise einfach sehr frühzeitig ein Drittel der Flotte, aber auch hier mit Unterstützung der Piloten, des Kabinenpersonals, wo wir ein Drittel der Flotte stillgelegt haben, weil wir gesagt haben, wenn wir das aufrechterhalten und müssen die Kapazität nutzen, verlieren wir so schnell so viel Geld, kann man sich ja vorstellen, leere Flugzeuge verbrennen viel Geld, dass es uns wegreißt. Und das war genau richtig. Das Unternehmen ist gut durch die Krise gekommen damals und hat im Grunde mehr oder weniger alles Personal danach wieder eingestellt. Also konsequent sich konzentrieren auf 5 Maßnahmen, Menschen mitnehmen. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages. Und natürlich Fortünen. Machen wir uns nichts vor. Eine Sanierung scheitert auch mal, wenn die Wetterlage gegen einen ist. Und da macht man dann auch manchmal nicht mehr viel. Das kann passieren. Also es ist immer risikobehaftet.
Das Stichwort kompetente Ansprechpartner und Fortünen möchte ich mal aufgreifen. Wenn ich als Unternehmer, als Unternehmerin in der Situation bin und suche den Berater, der zu mir passt auch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das muss eben auch matchen irgendwie. Wie finde ich den richtigen Berater? Welche Fragen stelle ich dem potenziellen Berater, wenn er vor mir sitzt?
Ich würde erstmal aus meiner Sicht, ne, Grundregel Nummer 1 sagen, kennenlernen, sprechen. bevor man noch über Preise, Angebote, Rahmen oder Vorgehensweise redet, kennenlernen, sprechen, in die Augen gucken. Weil das, was du sagst, Andreas, die Nase muss passen. Man muss zudem ein Gefühl aufbauen, weil ich am Ende als Unternehmer, als Unternehmerin dem mein Kind in den Schoß lege. Weil das Unternehmen ist für die ein Kind. Das ist oder vergleichbar. Ja, ich will es nicht überstilisieren, aber ein bisschen ist das schon so. Also das muss ja passen. Dann sollte das jemand sein, der Führungserfahrung hat. Wir sind nicht so die Freunde von nur Konzepte schreiben, sondern, das sagte ich ja auch, wir gehen in die Geschäftsführung, wenn es sein muss, in die operative Verantwortung. Es ist ein Unterschied, ob man das schon mal gemacht hat und ob man das häufig gemacht hat, zu jemandem, der das noch nie gemacht hat, weil auf dem heißen Stuhl zu sitzen, ist komplett was anderes, als nur davon zu reden. Eine gewisse Branchenerfahrung hilft vielleicht, schneller zu sein, hat aber nur sehr begrenzt was mit Krise und Krisenmaßnahmen zu tun. Das kann helfen, einfach schneller den Sachverhalt zu erschließen, aber es ist nicht zwingend. Es wird häufig auf diese Branchenerfahrung abgehoben. Das kann in bestimmten Nischen wichtig sein, so Krankenhaus, Gesundheitswesen, wo viel Regulatorik wichtig ist. Aber eigentlich ist es eher wichtig, eine umfangreiche Erfahrung entwickelt zu haben und letztlich kommunizieren zu können. Und da sind wir wieder beim Gespräch. Wenn der Unternehmer das Gefühl hat, derjenige, der mir gegenüber sitzt, der kann mich überzeugen, hat er vielleicht auch eher das Gefühl, dass er auch andere überzeugen kann. Das kriege ich aber nicht über eine Videokonferenz oder ein Stück Papier raus, sondern eigentlich nur über das direkte Gespräch. Und was ich gucken muss, dass derjenige auch die Größenordnung, von denen ich rede, schon mal gemacht hat. Nicht? Also was will ich damit sagen? Natürlich hat jemand, der noch nie ein Unternehmen mit internationalem Bezug geleitet hat, Schwierigkeiten, wenn er das auf einmal in der Sanierung machen sollte. Jemand, der bisher nur Dienstleistung, also ich sag mal, Handel mit zwei Standorten gemacht hat, wird Probleme haben, wenn er auf einmal eine Kette beraten soll. Aber es gilt auch umgekehrt, jemand, der nur gewohnt ist, in mittelgroßen oder großen Strukturen zu arbeiten, der wird sich nicht mit einem Handwerksbetrieb wirklich gut auseinandersetzen können, weil er in anderen Sphären schwebt. Das muss auch so größentechnisch einigermaßen passen.
Und müsst ihr häufig Überzeugungsarbeit leisten, dass eigentlich gleichgerichtete Interessen sind? Also ist da erstmal, also gerade wenn jetzt nicht der Unternehmer der ist, der euch beauftragt, sondern jemand anders, der erste Eindruck der, naja, da kommt jemand rein, der eigentlich eher gegen mich arbeitet, der das vor allen Dingen hinterfragt, was ich als Unternehmer in der Vergangenheit gemacht habe, ist dann die Überzeugungsarbeit, naja, wenn wir das zusammen nach vorne bringen, auch ein wichtiger Baustein des ersten Kennenlernens und des Herantastens?
Ja, das ist so. Es hat was mit Akzeptanz zu tun. Nicht? Also ich bekomme da manchmal die Frage, das wird jetzt besser, ist vielleicht auch ein Generationenthema, die Frage oder die These entgegengeworfen, dass man sagt, naja, Herr, wenn Sie mir jetzt erklären können, wie man mein Unternehmen in meiner Branche besser führt, dann sind Sie der richtige Mann für mich. Ich sage dann ehrlich, das ist nicht zynisch gemeint, sondern wirklich aufrichtig, naja, wenn ich derjenige bin, der Ihnen, der das Unternehmen 30 Jahre kennt, erklärt, wie man in der Branche agiert, dann haben wir vielleicht ein ganz anderes Problem. Weil natürlich muss der fitter sein in dem spezifischen Bereich. Ich kann nur das Handwerkzeug liefern, schnell Veränderungen durchzusetzen und sehr rational die notwendigen Schritte zu beurteilen. Weil ich natürlich, ist es einfacher, ja nicht involviert bin in den bisherigen Unternehmensabläufen und mein Herzblut daran nicht steckt. Und wenn der Unternehmer das sozusagen akzeptiert, wird er gute Chancen haben, seinen eigenen Laden damit zu retten. Vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade durch den Kopf geht, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, was aus meiner Sicht gar nicht funktioniert, sei denn es ist zufällig, ist, dass man sagt, ich komme jetzt und ich kann über Wasser laufen und im halben Jahr oder Jahr ist alles passiert und dir geht es wieder wunderbar. Das ist wirklich Unsinn, grober Unfug. Sanierung braucht Zeit. Ein Jahr Stabilisierung, ein Jahr neue Strukturen anpassen mit auslaufenden Restrukturierungskosten und das dritte Jahr, wenn es idealtypisch läuft, ist dann ein Normaljahr, ein erstes Normaljahr. Also 2, 2,5 Jahre braucht man für eine Restrukturierung, die nachhaltig ist. Wenn mir jemand was anderes erzählte, dann wäre ich persönlich höchst vorsichtig. Ich halte das für nicht seriös.
Wie gehst du damit um, dass unsere Kunden und Mandanten ja häufig Beratung in Situationen brauchen, wo sie finanziell eben gerade nicht gut aufgestellt sind? Also in der echten Gründungsphase ist das genauso wie in der Krisensituation, wo gerade Liquidität eine besondere Rolle spielt, sagt man denen, und jetzt braucht ihr auch noch einen mehr oder weniger teuren, aber sicherlich wertvollen Berater, aber der kostet eben Geld, schlicht und ergreifend. Wie ist deine Erfahrung im Umgang mit den Kunden an der Stelle?
Das ist ganz objektiv ein Zielkonflikt, nicht? Weil ich kann die Kunden ja auch verstehen, die sagen, warum soll ich jetzt in sie Geld investieren, dann kann ich doch besser in eine Maschine oder was auch immer Geld investieren. Und wir sind auch natürlich nicht ganz preisgünstig, ne? Das muss man auch offen und ehrlich sagen. Ich versuche das so zu erklären, dass ich sage, naja, die Alternative ist vielleicht, dass das Unternehmen dann in 1, 2, 3 Jahren nicht mehr existiert und es in gewisser Weise wie eine Investition zu sehen. Und unser Antritt ist, dass unsere Kosten sich innerhalb des zweiten Jahres amortisiert haben. Und das, ich würde jetzt mal ganz kess behaupten, klappt fast immer, bis auf die Fälle, die dann aus sanierungstechnischen Gründen nicht klappen. Ja? Die gibt es natürlich auch, weil das ist unser Anspruch. Wir wissen, das kostet eine Stange Geld, deswegen wissen wir auch, es muss sich lohnen. Und wie kriegt man das finanztechnisch hin? Das ist ja dann auch die Zauberfrage. Dann sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, indem ich sage, okay, es gibt am Anfang ein gewisses Budget, ich sage mal für die Bestandsaufnahme zu gucken, wo stehen wir liquiditätsmäßig, was sind die großen Hebel, und dann die Beteiligten überzeugen, dass sie das auch finanztechnisch begleiten. Ob es Kreditinstitute sind, Gesellschafter, Kunden, weil irgendwo muss das Geld natürlich herkommen. Und das heißt ja, dass alle dann davon überzeugt sein müssen, sonst werden sie es nicht machen.
Ja, ich glaube, das waren eine ganze Menge von Themen und das war ein wirklich tiefer Einblick in das Leben eines Sanierungs- und Restrukturierungsberaters. Ganz herzlichen Dank dafür, Kai.
Also das war viel heute und auch viel Stoff und viel zum Nachdenken, glaube ich. Was nimmst du ganz spontan mit aus dem Gespräch eben?
Ja, ich nehme jedenfalls viele Erzählungen und Berichte mit aus einem Bereich, mit dem ich persönlich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, nämlich der Unternehmenskrise. Und ja, ich nehme auf jeden Fall mit, dass Sanierung und Restrukturierung vor allen Dingen dann gelingen kann, wenn viele gemeinsam zusammenarbeiten. Der bisherige Inhaber, Unternehmer und Geschäftsführer gemeinsam mit einem externen Berater, der auch nicht alles komplett anders machen muss als der bisherige Unternehmensleiter, aber eben gemeinsam den Weg finden muss, um ja, den Turnaround zu schaffen und bestimmte Fehlentwicklungen entgegenzuwirken und zu drehen. Und dafür muss offensichtlich ganz viel kommuniziert werden. Dafür müssen ganz viele Menschen mitgenommen werden im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens. Und wenn das gelingt, dann kann auch die Sanierung gelingen. Das ist jedenfalls das, was ich als Quintessenz mitnehme. Wie sieht es bei dir aus, Andreas?
Ja, ganz ähnlich. Also ich habe auch mitgenommen, zum einen ist es natürlich eine existenzielle Situation im wahrsten Sinne des Wortes und einschneidende Maßnahmen sind möglicherweise notwendig und das funktioniert eben nur dann, wenn tatsächlich alle auch mitgenommen werden, überzeugt davon sind, dass das richtig sind und zwar alle miteinander und da bedarf es eben Kommunikation und eben auch eine regelmäßig wahrscheinlich einer guten, auch externen Beratung.
Ja, dann lieber Kai, nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute mit uns deine Erfahrung geteilt hast und dass du uns den sehr tiefen Einblick in die Praxis gegeben hast. Das hat Spaß gemacht und mir jedenfalls ganz viele neue Erkenntnisse gegeben.
Ja, vielen Dank zurück. Vielen Dank für das gute Teamwork. Und darauf können wir aufbauen, nicht nur in der Sanierung, auch beim nächsten Podcast. Vielleicht, wenn ich nochmal kommen darf.
Ja. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, vielen Dank und wie jeden Monat haben wir auch diesmal einen Tipp des Monats.
Der Praxistipp des Monats.
Blickt man auf die GmbH, so denkt man gleich an die eingeschränkte Haftung. Befindet sich ein Unternehmen allerdings im Krisenmodus oder gar im insolvenzreifen Zustand, gelten andere Modalitäten und erhöhte Sorgfaltspflichten für den Geschäftsführer. So ist der Geschäftsführer zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach dem Eintritt der Insolvenzreife erfolgen, auch mit seinem Privatvermögen. Zahlungen sind für die Fortführung des Geschäftsbetriebes nur dann gerechtfertigt, wenn reelle Sanierungschancen bestehen oder dies zu einer Verbesserung der Insolvenzmasse führt. Somit gilt, befindet sich das von Ihnen geführte Unternehmen in der Krise und droht gegebenenfalls die Insolvenz, so lassen Sie sich beraten, damit Sie und Ihre Familie abgesichert bleiben.
Das war der Praxistipp des Monats.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir dürfen uns einmal mehr ganz herzlich für Ihr Zuhören bedanken. Wenn Sie nähere Infos zum Thema haben möchten, finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes zu der heutigen Folge weitere Informationen. Wenn Sie mehr über Kai Peppmeier und die TMC wissen möchten, finden Sie auch auf der TMC-Website weitere Informationen. Ansonsten bist du, Kai, glaube ich, auf LinkedIn und Xing und in den sozialen Netzwerken auch gut vertreten und gut zu finden. Das war's für heute. Andreas, beim nächsten Mal geht's worum?
Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Compliance und einigen Besonderheiten, besonderen Fragestellungen in dem Zusammenhang. Und auch da werden wir wieder einen Experten eingeladen.
Sehr schön. Dann sagen wir alle bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Tschüss zusammen.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.